Irgendwie etwas weniger Platz als sonst. Sehr viele Dinge stehen. Ich wollte noch ein großes Dankeschön an unsere Schauspieler ausrichten. Nee, ja. Ihr habt das wirklich super gemacht, teilweise unter einer Woche hier. Also eine Schauspielerin ist eingesprungen, ganz spontan, und hat innerhalb einer Woche 2 Theaterstücke gelernt. Und das, muss ich sagen, ist schon was Besonderes. Ich würde bitten, dass vielleicht noch jemand beten würde für mich, bevor wir loslegen. Dankeschön. Vor einer Woche sah dieser Raum etwas anders aus. Es war am Samstagabend und ein paar von denen, die hier sind, heute waren auch da. Also zumindest 3 Personen sehe ich, die an dem Tag hier waren. Da war hier ein großer Kreis aufgebaut, alle anderen Stühle auf die Seite, ein bisschen dekoriert, ein bisschen festlich. Es waren 5 Personen, merke ich gerade. Ich kann nicht zählen mehr, die da waren. Und wir haben hier gemeinsam unsere Jugendweihnachtsstunde gehabt, beziehungsweise wir haben das Ganze einen interaktiven Jugendweihnachtsgottesdienst genannt. Also wir dürfen ja nicht offiziell feiern, also feiern wir halt anders. Gott feiern können wir ja immer. Genau. Und für diesen Abend haben Yassi und ich uns gemeinsam für die Andacht vorbereitet und haben uns angeschaut, die Personen in der Bibel, die Jesus, also dem Baby Jesus begegnet sind. Wir sind auf 4 Personengruppen gekommen, einmal die Hirten, die Weisen und dann halt Simeon und Hanna im Tempel. Und wir haben uns angeschaut, einerseits, als wen sie Jesus erkannten und andererseits, wie sie darauf, auf diese Erkenntnis reagiert haben. Und als ich mich auf diese Predigt hier vorbereitet habe, habe ich mir sehr schwer getan, eigentlich ein Thema zu finden, etwas, worüber ich heute reden soll und sehr viel hin und her. Und dann bin ich aber irgendwann bei einer dieser Erkenntnisse hängen geblieben nochmal. Und zwar von den Hirten. Und den Hirten, denen wird gerade raus gesagt, wer Jesus ist. Wer dieses Kind in der Krippe ist, den sie begegnen sollen. Und zwar wird ihnen in Lukas 2, 10 bis 11 gesagt, dass, ja, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Der Retter ist geboren. Genau, ich habe es da oben auch. Der Retter ist geboren, welcher ist Christus. Christus, ein anderes Wort für Messias. Der Herr. Retter, Christus, Herr. Und ich habe mich gefragt, was heißt das eigentlich? Was bedeutete das für die Hirten, als sie das gehört haben, dass ihnen der Christus geboren ist heute? Und um das zu verstehen, müssen wir eigentlich die Geschichte von Israel etwas kennen. Also deswegen gebe ich euch jetzt eine sehr komprimierte Kurzfassung, okay? Und vereinfachte Kurzfassung. Also, Gott hat die Welt gemacht, ne? Schöpfungsgeschichte haben wir. Die Menschen haben sich von Gott abgewandt. Sündenfall und sowas, alles lief nicht so gut. Also hat Gott angefangen, mit Abraham ein Volk zu gründen. Also, er hat Abraham ausgewählt und beschlossen, ihm Nachkommen zu schenken. Und diesem Volk hat er eine Heimat versprochen, nämlich das Land Israel. Das war 1. Mose, so 12, 15 und die Richtung. Und über einige Umwege sind sie dort auch gelandet. Gott hat sie aus der Sklaverei herausgeholt und dann durch die Wüste und durch den Sieg geschenkt im neuen Land. Und ja, das sind jetzt so die 2. Mose bis Josua durch und Richter. Und dann waren sie dort und sie wollten einen König haben. Und mit ein paar warnenden Worten ist Gott halt auch drauf eingegangen und hat ihnen Könige geschenkt. Dann haben wir Saul, David, Salomo, so die bekanntesten. Und bei denen ist das Reich richtig gedeiht und ja, das war wohl der Höhepunkt von dem Königreich Israel in den beiden Samuel-Büchern. Ja, danach ging's bergab. Da gab es so einen Erbstreit und wir hatten plötzlich zwei Königreiche, Juda, Israel. Ja, die kamen nicht so ganz miteinander aus und die wurden so von Königen regiert, die entweder Gott treu waren und meistens Gott nicht wirklich so treu waren. Und ja, das lief dann ja für einige Zeit und lief nicht besonders gut, bis Gott sie sozusagen aufgegeben hat. Er hat sie von ihren Feinden besiegen lassen und ins Exil geschickt. Gott hat sie natürlich nicht wirklich aufgegeben. Er hat ihnen durch die Propheten, durch die er bereits vorher sie gewarnt hat, dass das so laufen würde, wenn sie so weitermachen, hat er ihnen auch versprochen, hey, ihr werdet irgendwann aus dem Exil wieder rausgeholt werden, ich werde euch wiederherstellen und ich werde euch retten. Ja, das Exil wird schließlich auch aufgehoben, ein paar kommen zurück ins Land, das haben wir dann Esra und Nehemia, die Bücher in der Bibel. Aber so richtig kommt das Ganze nicht in die Gänge. Und zur Zeit von den Hirten ist Israel mal wieder besetzt, und zwar von den Römern. So, das war jetzt der grobe Überblick über das Volk Israel und seine Geschichte. Ihr merkt also, es ist alles ein bisschen turbulent und unsicher. Doch die Zusage bleibt. Gott wird sein Volk erretten. Er wird sie segnen und wieder in ihr Land bringen. Ganz spezifisch, er wird einen Gesalbten schicken, einen Messias, der Frieden und Erlösung bringt. Und auf die Erfüllung dieser Zusage warten sie. Und sie warten schon über 400 Jahre darauf und noch länger. Ich meine, 400 Jahre ist die Zeitspanne zwischen Alten und Neuen Testament. Und manche Juden warten heute immer noch auf diese Zusage. Und jetzt stellt euch vor, wie groß die Freude gewesen sein muss von den Hirten, wenn von ihnen von dem Himmel verkündet wird, dass genau diese Zusage jetzt erfüllt wird. Dass jetzt der Retter da ist. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil das muss so ein überwältigendes Gefühl gewesen sein, das jetzt zu hören, hey, dieser Retter, diese Zusage, das wird jetzt erfüllt. Der ist jetzt da. Und ich meine, vielleicht haben sie an Jesaja gedacht, Kapitel 9, 2 bis 6, wo steht, du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinen Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und in Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Die Unterdrückung wird enden. Der Krieg wird abgeschafft. Frieden und Gerechtigkeit werden herrschen. Dafür setzt sich Gott selber ein und er schickt seinen Boten. Und das ist dieses Kind, von dem Sie gerade gehört haben, das Kind in der Krippe. Ich meine, vielleicht haben Sie sich auch an Zacharja 9 bis 10 erinnert. Jubel laut, du Volk von Zion. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich. Und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Ich will die Streitwagen aus Israel und die Schlachtrosse aus Jerusalem vernichten. Auch der Kriegsbogen wird zerstört. Euer König wird den Völkern den Frieden verkündigen, seine Herrschaft wird sich von Meer zu Meer und von Euphrat bis zum Ende der Erde erstrecken. Wenn ihr die Geschichte von Israel im Hinterkopf habt, dieses ganze Turbulente, was sie erlebt haben, und diese Zusagen hört, dann ist es eigentlich kein Wunder, dass viele dachten, dass wenn der Messias jetzt da ist, dann schmeißt er die Römer raus, dann besiegt er alle Feinde und wir haben wieder ein Königreich, was gedeiht und wiederhergestellt wird. Ich meine, das ist die logische Schlussfolgerung, oder? Ich bin nur die Einzige hier. Und ich denke, dass sicher die Hirten auch an sowas Ähnliches gedacht haben, als ihnen gesagt wurde, hey, heute ist euer Messias da. Jetzt sind wir keine Juden, soweit ich das weiß. Und wir sind nicht mit dieser Erwartungshaltung von einem Retter aufgewachsen. Aber ich glaube, wir können es irgendwie nachvollziehen. Weil, kennen wir das nicht auch, diesen Wunsch, dass Gott herabkommt und diese Welt völlig erneuert? Endlich alle Ungerechtigkeit abschaffen, allen Schmerz beenden, Kriegs-, Hungersnöte, Pandemien los wird. Sehen wir uns nicht genauso danach, dass jemand in unserem Leben aufräumt? Wenn er jetzt schon nicht die ganze Welt verändert, dass er wenigstens unsere kleine Welt mit einem mächtigen Eingreifen verändert? Für die Hirten war Jesus die Erfüllung all ihrer Hoffnungen. Ich meine, dieses Kind in der Krippe würde alles verändern. Und das erzählten sie jedem voller Freude, die waren begeistert davon. Und es ist eine große Freude, weil ja, er ist der Retter und wir hören das 2000 Jahre später immer noch verkündigen, was Unglaubliches geschehen ist, dass Christus der Herr gekommen ist. Aber es ist jetzt nur eine Behauptung. Wir haben keine Ahnung, was aus diesen Hirten geworden ist. Soweit ich weiß, kommen die nicht nochmal vor in der Bibel. Wissen wir nicht. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass vielleicht ein oder zwei von denen so ungefähr 30, 35 Jahre später dastanden und enttäuscht waren. Enttäuscht, weil die Römer waren immer noch da. Enttäuscht, ja, weil das Kind, auf den sie alles gesetzt haben, die Schlachtrosse nicht vernichtet hat und den Kriegsbogen rausgeschmissen. Dieses Kind ist von ihrem eigenen Hohen Rat als Mann, als erwachsener Mann verurteilt worden und ist am Kreuz gestorben. Es war nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Und wieder einmal frage ich mich, ob wir nicht manchmal ähnliche Enttäuschungen erleben. Ich weiß nicht, wie ihr Jesus kennengelernt habt, ob das jetzt hier in der Kirche war, durch Freunden, durch eine Predigt, durch die Bibel selber. Aber wir haben Jesus, wir sind ihm begegnet und vielleicht hatten wir dann eine bestimmte Vorstellung, wie das jetzt so laufen würde, wenn wir jetzt Christ sind, wenn wir jetzt Gott nachfolgen. Und vielleicht war da der Wunsch nach weniger Schwierigkeiten und mehr Glücksgefühlen, weniger Täler und mehr Berge. Oder vielleicht war es auch einfach eine Gemeinschaft, die einem nicht mehr enttäuscht oder verletzen wird. Eine Ehe, die garantiert stabil bleibt. Oder einfach Erfolg und Erfüllung in seiner Berufung. Ja, vielleicht hatten wir auch einfach das Verlangen, ja, wenn wir jetzt Gott nachfolgen, dann wird er eingreifen und er wird diese Welt verändern. Und es ist nicht immer so gelaufen, wie wir uns das vielleicht am Anfang mal vorgestellt haben. Und ich glaube, wir kennen die Enttäuschung, die vielleicht auch der ein oder andere Hirte erlebt hat irgendwann. Die Enttäuschung darüber, dass Jesus nicht so gehandelt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber warum? Warum geht es uns so? Und ich will heute über drei Missverständnisse reden, die wir, glaube ich, über den Retter haben. Und ich denke nämlich, da ist der Wurzel von diesem Erlebnis. Und ich habe ein paar Symbole mitgebracht. Sind nicht ganz so groß wie sonst, aber ich hoffe, ihr seht sie dann. Ich glaube, das erste Missverständnis, das wir haben, ist über den Auftrag des Retters. Ich habe hier eine Bestellbestätigung, also eine Auftragsbestätigung, dass eine Bestellung eingegangen ist. Die Juden dachten, der Messias würde kommen und alle Probleme lösen. Er würde als König kommen, die Feinde besiegen und ihnen ein gutes Leben schenken. Aber sie vergaßen dabei etwas Entscheidendes. Nämlich, dass ihr Problem viel größer war als die Feinde, die ihr Land besetzten. Diese waren nur die Folge von ihrem eigentlichen Problem. Es war wie so das Schmerz von einem Tumor, der in einem wächst. Ihr eigentliches Problem war nämlich ihr Treuebruch zu Gott. Bevor sie ins Land zogen, können wir im fünften Buch Mose lesen, in Kapitel 30, 15 bis 18, mit welchen Worten Mose sie da reinschickte. Und da steht: Hört mir zu. Heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Gut und Böse, zwischen Leben und Tod. Ich fordere euch heute auf, den Herrn, euren Gott, zu lieben und seine Gebote, Gesetze und Vorschriften zu halten, indem ihr nach seinem Willen lebt. Dann werdet ihr am Leben bleiben und zu einem großen Volk werden. Der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land segnen, in das ihr nun zieht, um es zu erobern. Wenn ihr jedoch nichts mehr von ihm wissen wollt, wenn ihr ihm nicht gehorcht und euch dazu verleiten lasst, anderen Götter zu dienen und sie anzubeten, dann werdet ihr mit Sicherheit zugrunde gehen. Das kündige ich euch schon heute an. Dann werdet ihr nicht lange in dem Land leben, in das ihr jetzt über den Jordan zieht, um es zu erobern. Haltet ihr euch an mich, an meine Wege, sagt Gott, dann werdet ihr meinen Segen erfahren. Tut es nicht, dann werden Feinde kommen und euch erobern und euch vertreiben und unterdrücken. Mit diesen Worten ging das Volk ins Land. Sie hatten dem zugestimmt. Und ja, nach diesen Worten wurden sie gemessen. Seht ihr, das Volk Israel brauchte Rettung. Aber in erster Linie nicht vor ihren Feinden, sondern von ihrer Unfähigkeit, Gott zu lieben, so wie er sie liebt. Ihre Unfähigkeit, von ihrer Seite aus die Treue zu halten und die Gemeinschaft mit Gott aufrechtzuerhalten. Sie schafften es nicht. Und das war dieses Problem, wozu der Retter kam, um dieses Problem zu lösen. Das war sein Auftrag. Das war sein Auftrag. Nicht um die Feinde rauszuschmeißen, die äußerlichen, sondern um die innerlichen zu besiegen. Und in Hesekiel 37 lesen wir in Vers 22 bis 23 davon, dass auch das schon angekündigt war, dass er das tun würde. Ein einziger König wird über sie alle herrschen. Sie werden nicht länger in zwei Völker gespalten und in zwei Königreiche aufgeteilt sein. Sie werden sich nicht mehr mit ihren Götzen und abscheulichen Abgöttern und all ihren Vergehen unrein machen. Denn ich werde sie von ihren Irrwegen retten, auf denen sie sich vergangen haben. Ich werde sie reinigen und dann werden sie mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Gott wollte die Gemeinschaft wiederherstellen, uns aus unseren eigenen Wegen retten. Und in Sacharja 3, 8 bis 9 steht: Hör doch, Jeschua, du hoher Priester. Du und die anderen Priester, die vor dir sitzen, ihr seid ein Zeichen, denn schon bald werde ich meinen Knecht den Spross auftreten lassen. Seht den Stein, den ich vor Jeschua hingelegt habe, es ist ein einziger Stein mit 7 Augen. Ich werde ihn mit einer Inschrift versehen, spricht der Herr, der Allmächtige. Und ich nehme die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag weg. Ja, der Retter wird irgendwann kommen und ein Königreich aufrichten. Das wissen wir auch aus der Bibel. Jesus wird wiederkommen. Aber zuerst kam er, um die Sünde zu nehmen. Zuerst kam er, um das tiefste Problem, nämlich die zerstörte Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen, zu lösen. Die Juden dachten, der Messias rettet sie vor den äußerlichen Feinden. Aber er kam, um sie von den inneren zu befreien. Und die Frage ist, wo unterliegen wir einem Missverständnis darüber, wofür Jesus eigentlich gekommen ist? Das Kind in der Krippe ist auch unser Retter. Aber er kam nicht, damit wir einfach glücklicher sind, erfüllter, ruhiger, das machen können, was wir sowieso schon immer gemacht haben. Er kam nicht, damit wir an Weihnachten uns über seine Liebe freuen können und schön feiern und so ein bisschen vielleicht unsere Wünsche einreichen und hoffen, das nächste Jahr wird besser. Ich meine, wir würden das vielleicht nie so direkt formulieren, aber wenn wir ehrlich sind, haben wir manchmal diese innerliche Erwartung, dass Gott doch bitteschön jetzt mal ein bisschen hier aufräumt. Ja, Unsere Gebete sind ja auch regelmäßig, ja, nimm du bitte das weg, mach das besser und so weiter. Ich meine, das ist okay, wir dürfen das auch beten. Aber ist das wirklich sein Ziel, das einfach wegzunehmen? War das sein Auftrag, das zu tun? Jesus kam, um uns von unserem grundlegendsten Problem zu befreien. Nämlich, wir sind schuldig, wir haben Gottes Liebe nicht erwidert. Er hat aber diese Schuld auf sich genommen. Wir sind Teil einer gebrochenen Welt und Jesus kam nicht, um diese äußerlich wiederherzustellen, sondern um uns innerlich wiederherzustellen, um unsere Beziehung zu ihm wiederherzustellen. Und auch wenn wir als Christen manchmal sagen, oh, wir wollen Gott, das greift endlich so mächtig ein. Hey, Gott hat schon mächtig eingegriffen. Er hat das größte Ding getan, was es gibt, und nämlich uns von unserer Schuld befreit. Das dürfen wir uns manchmal vor Augen malen, dass das das größte Eingreifen war, was es jemals geben wird. Und das, was in Ewigkeit auch zählt. Ja, Jesus wird als König wiederkommen und ein Friedensreich aufbauen. Und da wird Gerechtigkeit herrschen. Diese Zusage ist auch wahr. Aber wenn er das getan hätte von Anfang an, dann wären wir nicht Teil des Friedensreichs gewesen. Weil wenn er nur gekommen wäre und hätte ein Königreich aufgebaut, ein perfektes Königreich, wo alles gut ist, sobald ich dabei gewesen wäre, wäre das nicht mehr so perfekt gewesen. Und ich glaube, bei euch geht's ähnlich. Das hätte der nicht hingehauen. Er musste uns zuerst von unserer Schuld befreien, damit er dieses Friedensreich irgendwann aufbauen kann. Und das ist was Wunderbares, dass er bereit war, das zu tun. Wenn wir nicht verstehen, was eigentlich unser Problem ist, wenn wir nicht verstehen, dass das Schlimmste, was uns passieren kann, eine Trennung von Gott ist, dann werden wir enttäuscht sein von Gott. Weil dann werden wir ganz andere Dinge von ihm erwarten. Aber wenn wir das verstehen, dann werden wir wissen, dass alles andere dagegen nicht mehr so wichtig ist, weil wir das Beste schon erfahren haben. Die Frage ist, sind wir uns bewusst, wovor wir eigentlich Rettung brauchen? Das zweite Missverständnis liegt darin, wie dieser Retter handeln wird. Ich hatte nicht wirklich irgendwelche Symbole zum Handeln, also haben wir hier jetzt mal ein bisschen Arbeit und verbinden, und man kann ja verschiedene Dinge tun. Die Juden gingen davon aus, dass Jesus, oder nicht unbedingt Jesus, sondern der Messias, ja, wie ein Krieger handeln würde. Dass er mächtig eingreift und Feinde vertreibt. Und ich glaube, manchmal gehen wir davon aus, dass Gott uns Gelingen schenkt. Ja, wenn Gott unterwegs ist, dann wird er schon hinhauen. Oder dass er das Problem löst oder, oder Leid wegnimmt. Wir beten für Geduld und wollen Geduld haben, aber nicht unbedingt die Chance, Geduld zu lernen. Bei den Propheten gab es aber noch mehr Vorhersagen über den Messias. Viel zu viele, als dass ich sie heute alle nennen könnte. Sonst würde diese Predigt wirklich ewig dauern. Aber eine möchte ich gern vorlesen. Und zwar eine längere Passage aus Jesaja 53. Wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbart? Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross. Er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unseren Schmerz. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unseren Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte er den Mund auch nicht auf. Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünden dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Diener Gerechtigkeit für viele erwirken. Er wird ihre Sünden auf sich nehmen. Deshalb werde ich ihm seinen Anteil unter den Großen geben. Mit Mächtigen wird er Beute teilen. Denn er hat sein Leben geopfert und sich zu den Sündern zählen lassen. Tatsächlich aber hat er die Sünden vieler getragen und ist für die Sünder eingetreten. Das ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt hätten. Nicht so, wie die Juden sich das vorgestellt haben. Nicht als Krieger ist Jesus gekommen, sondern als leidender Knecht. Gott hat nicht einfach seinen Krieger geschickt, der alle Ungerechtigkeit zerstörte, weil, ganz ehrlich, das hätten wir dann auch nicht überstanden, weil wir genauso ungerecht waren, ohne Jesus. Aber nein, er bezahlte mit seinem Blut, er bereinigte uns durch Leiden und schenkte uns Gerechtigkeit, die wir unser Vertrauen auf ihn setzen, sodass wir unverdient vor Gott bestehen dürfen. Jesus' Weg war anders, als die meisten es erwartet hätten. Wie bereits gesagt, haben wir manchmal bestimmte Vorstellungen davon, wie Gott die Unordnung in unserem Leben zu lösen hat und wie er seine Ziele in unserem Leben umsetzen sollte. Wir haben in unserem Kopf schon entschieden, wenn wir beten, dass das und das bitte schön geschehen soll. Doch auch wir haben Vorhersagen in der Bibel, dass unser Weg, ja, in einer Nachfolge nicht leidfrei sein wird. Nicht alle Probleme gelöst sein werden. In Johannes 15, 20 bis 21 steht, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Da sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Die Menschen in der Welt werden gegen euch sein, weil ihr zu mir gehört, denn sie kennen Gott nicht, der mich gesandt hat. Und auch 2. Timotheus 3, Vers 12. Jeder, der an Christus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. Das sind jetzt nur zwei ausgewählte Verse aus dem Neuen Testament. Oft wollen wir Gottes Rettung und Eingreifen, wir wollen seine Veränderung, aber wir wollen nicht den gleichen Leidensweg wie er. Wir wollen Lösungen von Ängsten, sind aber nicht bereit, mit den Ängsten konfrontiert zu werden. Wir wollen Geduld, aber nicht die Herausforderung, Geduld üben zu müssen. Wir wollen Tiefgang in der Beziehung zu Gott, ohne die Arbeit und Zeitinvestition, die eine Beziehung braucht. Wir wollen Gottes Schutz erleben, ohne das dunkle Tal spüren zu müssen. Und wir wollen Wunder im Leben der Menschen um uns sehen, ohne ihr Leid mitzutragen. Aber genau diese Dinge braucht es. Genau durch und in diesen Dingen handelt und formt Gott. Wir müssen verstehen, Gott nimmt nicht alles Leid weg. Aber er wirkt im Leid Segen. Er nimmt nicht jeden Schmerz weg, aber wir erleben Frieden mitten im Leid. Es werden uns Schwierigkeiten begegnen, aber gerade in der Ungerechtigkeit erleben wir wie Geborgenheit und lernen ausharren. Er formt uns durch Leid. Er offenbart unser Herz im Leid und lässt sein Wesen strahlen mitten im Leid. Und er hat durch Leid unsere Rettung bewirkt. In düsteren Zeiten verstehen wir, was Hoffnung wirklich bedeutet. Gerade da lernen wir, was es heißt, sich in die Hand des allmächtigen Gottes zu flüchten. Es heißt nicht, dass unser Leben nur Leid geprägt sein wird. Das ist nicht so. Aber es gehört dazu und Gott wirkt in dem. Die Frage, wo unterliegen wir einem Missverständnis darüber, wie Gott in deinem Leben und in meinem Leben Rettung wirken will? Welches Problem willst du lieber zur Seite schieben, als Gott zu fragen, wie er dich in diesem Leid formen und gebrauchen will? Jesus handelt, aber Jesus handelt anders, als wir uns das denken. Das dritte Missverständnis. Wir missverstehen, was Jesus eigentlich mit seiner Rettung bewirken will, also über das Ziel. Ich habe eine kleine Zielscheibe, falls es jemand nicht erkennt. Ja. Die Juden dachten, er würde ein physisches Königreich aufbauen. Und wir glauben manchmal, dass er weltliches Glück, also Gelingen hier, schenkt. Doch Jesus' Reich war nicht von dieser Welt. Sein Ziel ist es, in uns Versöhnung mit ihm und nicht mit dieser Welt zu bringen. Und das ist ein großer Unterschied. Wir haben bereits zwei Verse gehört darüber, dass Versöhnung mit Gott auch Ablehnung durch die Welt bringen kann. Gottes erstes Ziel ist nicht, diese Welt zu verändern direkt, sein Umfeld oder sonst was, sondern dich und mich zu verändern. Gott wollte den Juden nicht einfach ein sicheres irdisches Zuhause schenken, er wollte ein himmlisches Zuhause ermöglichen, er wollte die Beziehung aus dem Garten Eden wiederherstellen. Und deswegen hat Jesus nicht, wir müssen verstehen, Jesus hat nicht die Schuld zwischen uns und Gott ausgeräumt, nur damit wir da wieder was reinladen können und sagen können, aber da drüben ist ein Problem, bitte löst das mal. Dazu neigen wir manchmal. Nein, er hat uns befreit, damit wir lernen können, ihn zu lieben. Damit unser Denken und Handeln, unser ganzer Charakter verändert wird, neu gemacht und ihm ähnlicher wird. Damit wir wieder in ungetrübter Gemeinschaft mit unserem Schöpfer haben können, leben können. Dass wir mit Spaziergänge mit ihm machen können und uns einander freuen, weil er uns liebt. Jesus' Befreiungsplan fängt bei dir an und geht bei dir weiter. Er fängt bei mir an und geht bei mir weiter. Erst, dass er uns von der Schuld befreit hat durch seinen Tod am Kreuz und dann, dass er uns neues Leben geschenkt hat durch seine Auferstehung. Ein neues Leben, das wir tagtäglich erlernen dürfen durch seinen Geist in uns. Gottes Ziel in dieser Welt ist es nicht, alles andere zu verändern, sondern dich zu verändern und durch dich seine Macht, die Veränderung, seine Macht der Veränderung zu zeigen, seine Herrlichkeit zu zeigen, indem er dich in die Gemeinschaft mit ihm prägt. Die Frage ist uns dieses Ziel bewusst? Oder glauben wir immer noch, er muss irgendwas anderes erfüllen? Am Ende läuft es darauf hinaus, dass wir das Wesen des Retters missverstehen. Die Liebe, welches Gottes Wesen ist, die tun wir missverstehen. Und im Theaterstück vorher haben wir von der Relevanz von Weihnachten gehört. Wir haben den Vergleich gehört, dass der Mensch wie eine Ameise wurde, damit die Ameise sein Wesen, seine Liebe kennenlernen konnte. Gott ist in Jesus als Mensch zu uns gekommen, damit wir sein Wesen und seine Liebe sehen dürfen. Die Frage ist, sind wir bereit, sein ganzes Wesen zu sehen? Und ich wage es mal, eine These aufzustellen. Unser Glaubensleben wird von Enttäuschung geprägt sein, wenn wir nur das Kind in der Krippe sehen. Aber wenn wir nicht das Kind in der Krippe annehmen, dann werden wir alle anderen Teile seines Wesens auch missverstehen. Also nochmal. Unser Glaubensleben wird von Enttäuschung geprägt sein, wenn wir nur das Kind in der Krippe sehen. Aber wenn wir nicht das Kind in der Krippe annehmen, dann werden wir alle anderen Teile seines Wesens missverstehen. Was meine ich? Jesus' Wesen, seine Ziele, seine Gedanken und viel mehr sind viel mehr als nur, dass er uns zeigen will, dass wir geliebt und angenommen sind. Das gehört dazu, aber es ist mehr. Er ist auch Richter, Anwalt, Gesetzgeber, Vollstrecker. Er ist Herrscher und leidender Meister, er ist Retter und Gerichtsbringer, er ist Freund und König. All das gehört zu ihm dazu. Und eines Tages wird Jesus wiederkommen und all diese Aspekte werden von ihm offenbart werden. Und nur wenn wir all diese Aspekte seines Wesens akzeptieren, werden wir sehen, wie Gott eigentlich handelt in unserem Leben. Und nur wenn wir seinen Auftrag, sein Handeln und sein Ziel erkennen, dann werden wir verstehen, was es wirklich bedeutet, das Leben in Fülle zu haben und getragen von unserem Retter zu sein, welcher ist Christus der Herr. Unser Glaubensleben wird von Enttäuschungen geprägt sein, wenn wir nur das Kind in der Krippe sehen, wenn wir nur diesen einen Aspekt sehen. Gleichzeitig brauchen wir die Perspektive von dem Kind in der Krippe. Denn hier fing Gottes Liebesbeweis an. Da hat sein sichtbarer Rettungsplan begonnen. Jesus gab alles auf, er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Er nahm Erniedrigung bis zum Tod auf sich, weil er dich und mich liebt. Und es ist diese Liebe, die er uns im Stall zeigt, die auch ihn zu einem wunderbaren König in unserem Leben macht. Die gleiche Liebe, die er in jeder heilenden Begegnung ausgelebt hat, begleitet uns auch im Leiden und lässt uns ihm als gerechten Richter vertrauen. Die gleiche Liebe, die ihn für uns ans Kreuz trug, lässt mich ihm vertrauen, wenn es um Ordnung und Gesetze in meinem Leben geht. Die gleiche Liebe, die mich annimmt, wie ich bin, hilft mir auch, nicht so zu bleiben, wie ich bin, sondern so zu werden, wie Gott mich bereits sieht. Gottes Liebe prägt alles andere. Gottes Liebe ist die Grundlage seines Wesens. Unser Gehorsam ist aus Liebe, weil er uns seine Liebe offenbarte und uns gezeigt hat, wie gut er es mit uns meint. Unsere Unterordnung ist aus Liebe, weil er seine Liebe in der Selbstaufgabe auslebte und uns somit unendlichen Wert zugesprochen hat. Unser Ausharren und unsere Geduld in Leiden sind aus Liebe, weil er aus Liebe Demütigung und Leiden ertrug und uns dadurch freisetzte von dem Urteil, das wir verdient haben. Wenn wir diese Liebe nicht verstehen, dann können die anderen Aspekte von Gottes Wesen ganz schön überwältigend oder angsteinflößend und hart klingen. Ein König, der nicht von Liebe geprägt ist, ist schwierig. Aber unser König ist von Liebe geprägt. Unser Glaubensleben wird von Enttäuschung geprägt sein, wenn wir nur das Kind in der Krippe sehen. Aber wenn wir nicht das Kind in der Krippe annehmen, dann werden wir alle anderen Teile seines Wesens missverstehen. Relevanz bedeutet nichts anderes, als dass etwas von entscheidender Bedeutung ist. Ich habe es gegoogelt. Muss mal rausfinden, was Relevanz eigentlich heißt, wenn ich schon ein Theaterstück darüber habe. Und ein Synonym davon war maßgeblich, ein Maßstab setzend, entscheidend sein. Weihnachten, der ultimative Liebesbeweis Gottes, ist entscheidend für unsere ganze Perspektive auf den Retter. Aber entscheidend ist es auch zu verstehen, was dieser Retter eigentlich bewirken wollte und will. Sein Wesen, nur das Kind in der Krippe und wir verpassen sein Wesen, ohne das Kind in der Krippe und wir missverstehen sein ganzes Wesen. Sein Wesen als Retter, welcher uns von unserem größten Problem befreien möchte, die Trennung von Gott durch unsere Sünden. Sein Wesen als Retter, welcher oft anders handelt, als wir es erwarten würden, auch durch und im Leiden. Sein Wesen als Retter, welchem es wichtiger ist, dass wir verändert werden, als dass die Welt um uns herum verändert wird. Sein Wesen als Retter, der all dies nur aus Liebe tut. Die Frage an uns ist, nehmen wir diesen Retter an? Amen.